Wir fahren fort im Buch Hosea und durch das Buch Hosea zeigt der Herr uns ja am Beispiel des Nordreiches, was er uns schenkt und was er auch erwartet. In den ersten drei Kapiteln verdeutlicht Gott uns auf sehr anschauliche Weise durch die Heirat Hoseas mit seiner untreuen Frau seine Treue, Gottes Treue gegenüber dem Volk Israel und Israels Untreue. Doch Gott belässt es nicht bei dem Bild, sondern zeigt in den nächsten Kapiteln sein Handeln an Ephraim, wie das Nordreich auch genannt wird, und dessen Reaktion. Obwohl Gott nur Gutes mit dem Nordreich im Sinne hatte, sie zu Wohlstand führte, dankten sie ihm es nicht, sondern machten sich Götzen oder übernahmen die Götzen der Kanaaniter, der Heiden. Und somit war der Herr nicht mehr der einzige Gott, sondern einer von vielen, obwohl sie ihn als den wahren Gott hätten kennen müssen. Er hat sie in der Vergangenheit immer wieder durch die Propheten auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und sie zur Umkehr aufgerufen. Doch sie blieben bei ihrer falschen Religion, bauten Altäre, brachten selbst dem Gott Israel Schlachtopfer, aber alles ohne die echte Hingabe und Herzenseinstellung. Sie waren nur noch dem Namen nach Gottes Volk, Gottes auserwähltes Volk. All das steht aber nicht dort, um Israel an den Pranger zu stellen, sondern uns quasi auch einen Gewissens-, einen Seelenspiegel vorzuhalten, damit wir unsere Beziehung zu Gott, dem Herrn und unseren Retter prüfen. Wir müssen uns auch die Frage stellen, bin ich ein Christ und gehöre wirklich ihm oder bin ich nur dem Namen nach ein Christ, ein Namenschrist, wie ich es in der letzten Predigt aus Hosea gesagt habe. Ein Namenschrist, er weiß um die Errettung, die Gott geschaffen hat durch seinen Sohn Jesus, aber er nimmt sie nicht in Anspruch. Noch schlimmer, er hält sie nicht mal für sich persönlich als notwendig. Und wir haben gerade gehört, niemand sucht nach der Gerechtigkeit, die er bei Gott haben sollte. Wir alle sind ungerecht in den Augen Gottes, weil wir alle Sünder sind. Und wenn du so denkst, dass Gott nicht für dich sterben musste, also sprich Jesus Christus, dann bist du nicht besser als die Menschen im Nordreich. Und du hast, wie sie, Wind gesät und wie es in Hosea 8,7 heißt, denn Wind säen sie und Sturm werden sie ernten. Da wächst kein Halm, das Gewächs ergibt, kein Mehl und sollte es etwas geben, so würden Fremde es verschlingen. Wie die Ernte, der Sturm aussieht, das wollen wir uns nun in dem folgenden Kapitel, im Kapitel 9 betrachten. Hosea, Kapitel 9, von 1 bis Ende. Freue dich nicht, Israel, wie die Völker frohlocken, denn du bist deinem Gott durch Hurerei untreu geworden, hast gerne Hurenlohn genommen auf allen Korntennen. Tenne und Kelter werden sie nicht nähren, und der Most wird sie im Stich lassen. Sie sollen nicht bleiben im Land des Herrn, sondern Ephraim muss nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien unreine Speise essen. Sie sollen dem Herrn keinen Wein zum Trankopfer spenden und ihren Schlachtopfern wird er kein Wohlgefallen haben. Wie Trauerbrot sollen sie ihnen sein. Alle, die davon essen, verunreinigen sich damit, denn ihr Brot ist nur für ihren Hunger. Es soll nicht in das Haus des Herrn kommen. Was wollt ihr am Feiertag tun, am Tag des Festes des Herrn? Denn siehe, wenn sie wegen der Verwüstung weggezogen sind, so wird Ägypten sie aufnehmen, Memphis sie begraben. Disteln werden ihre silbernen Kleinodien überwuchern, Dornen ihre Hütten. Die Tage der Heimsuchung sind gekommen, die Tage der Vergeltung sind da. Israel soll erfahren, ob der Prophet ein Narr sei, der Geist des Mensch wahnsinnig. Und das nun um deiner großen Schuld willen, weil du so feindselig bist. Ephraim schaut nach Gesichten aus neben meinem Gott. Den Propheten sind auf allen seinen Wegen Vogelfallen gelegt. Im Haus seines Gottes feindet man ihn an. In tiefe Verderbnis sind sie versunken, wie vor Zeiten in Gibea. Er wird an ihre Missetaten gedenken, ihre Sünden wird er strafen. Wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel. Wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum erblickte ich eure Väter. Sie aber gingen zum Baal Peor und weihten sich der Schande und wurden zum Greuel wie der, den sie lieben. Ephraims Herrlichkeit fliegt wie ein Vogel davon, keine Geburt mehr, keine Schwangerschaft, keine Empfängnis. Ja, wenn sie auch ihre Söhne aufziehen, so mache ich sie doch kinderlos, dass kein Mensch mehr da ist. Denn wehe ihnen, wenn ich mich von ihnen abwende. Ephraim, wie ich ihn sehe, ist gepflanzt wie Tyrus in der Aue. Aber er muss seine Söhne zu dem hinausführen, der sie erwürgen wird. Gib ihnen, Herr, was willst du ihnen geben? Gib ihnen einen unfruchtbaren und Leib und trockene Brüste. Alle ihre Bosheit stammt von Gigal her, so dass ich sie dort zu hassen begann. Wegen ihrer schlimmen Handlungen will ich sie aus meinem Haus vertreiben. Ich kann sie nicht mehr lieben. All ihre Fürsten sind Abtrünnige. Ephraim ist geschlagen, ihre Wurzel ist verdorrt. Sie bringen keine Frucht. Wenn sie auch Kinder gebären, so werde ich doch die Lieblinge töten, die aus ihrem Leib hervorkommen. Mein Gott wird sie verwerfen, weil sie ihm nicht gehorcht haben. Darum müssen sie als Flüchtlinge umherirren unter den Heidenvölkern. Geschwister, das ist kein einfacher Sturm, der über Israel hinwegfegt. Das ist ein Orkan, der alles wegreißt. Bei einem Sturm, so heißt es in der Definition, brechen Äste, werden Gartenmöbel durcheinander geworfen und auch mal Ziegel von dem Dach weggeweht. Aber bei einem echten Orkan kommt es zu schwersten Verwüstungen. Komplette Dächer werden abgedeckt. Bäume, ganze Waldabschnitte werden entwurzelt. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an den Orkan Kyrill von 2009 erinnern. Der hatte zwar Böen mit Geschwindigkeiten von 250 km/h, das ist schon sehr heftig, aber wurde trotzdem vom deutschen Wetterdienst nicht mal als außergewöhnlicher Wintersturm bezeichnet. Der Orkan, der über das Nordreich hinwegfegte, riss alles mit sich, nicht Häuser oder Bäume, wohl aber die Verheißungen Gottes, die Grundlage für das Handeln Gottes und seine Absichten mit dem Volk Israel als gesamtes Volk bildeten diese Verheißungen. Denn in 1. Mose lesen wir Kapitel 22, 15 bis 18. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel herzu. Und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Fruchtbarkeit, Herrschaft und Segen sind die drei Versprechen, die Gott Abraham hier gab. Und diese Versprechen sollten auch auf das Volk übergehen, auf den Samen Abrahams. Und dieser Same war Israel, geschaffen oder gezeugt durch Isaak und letztendlich durch Jakob und dessen Söhne. Doch das Volk Israel, und zwar alle Stämme, verhielten sich diesem Versprechen Gottes gegenüber immer wieder unwürdig. Und in den Versen von Hosea 9, 1 bis 7a, da stellt Hosea ihre falsche Freude zum ersten fest. Dann als zweites zeigt er ihre falschen Handlungen gegenüber Gottes Propheten auf. Und als drittes wird Gottes Handeln in den Versen 10 bis 17 gezeigt, wie er die notwendige, die richtige Bestrafung und somit das Kapitel Nordreich und auch dieses Kapitel beendet. Hosea 9, 1 und 5 deuten darauf hin, das so sehr seine Botschaft verkündete während eines Festes, das sie feierten. Möglicherweise handelte es sich um ein Erntedankfest, ein Laubhüttenfest oder auch vielleicht ein Fest, das Jeroboam erfunden hatte als Ersatz für die Feste, die ja eigentlich in Jerusalem gefeiert werden sollten. Für die Ankündigungen der nahen Gerichte haben die Propheten mehrfach die großen und die bestimmten Feste genutzt, weil dort viele Menschen zusammenkamen. Und das Erste, was er sagt, Hosea im Vers 1 heißt, freue dich nicht, Israel, wie die Völker frohlocken. Wir haben zu Anfang des Gottesdienstes ein Lied gesungen, das hieß, das quillte davon über, wie wir uns freuen sollen. Freue dich, freue dich, freue dich, kam so oft da drin vor. Also ist Gott keiner, der Abneigung gegen Freude hat. Auch Gott freut sich. Und er will ja, dass sein Volk mit aller Freude erfüllt wird, wie wir in Römer 15 lesen können. Aber die Freude der Israeliten, das war eine falsche Freude. Sie sind wie der ältere Sohn in dem Gleichnis in Lukas 15, dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser ältere Sohn, der jüngere war der, der verloren gegangen ist und wiederkam, wollte auch Freude erleben. Aber nur mit seinen Freunden, nicht mit seinem Vater. Die Freude, die wir hier in Israel feststellen, das ist eine Freude wie alle Völker. Gott ist ausgeschlossen. Er steht außen vor. Wie soll da echte Freude aufkommen? Den Wohlstand, den das Volk unter Jerobeam dem Zweiten kannte und der in reichen Ernten sichtbar wurde, nutzten sie für ihre eigenen Vergnügen. Und dieser Wohlstand, er wurde später den Assyrern gegeben, um sich deren Gunst zu erkaufen. Auf diese Weise sind sie eine ehebrecherische Beziehung eingegangen. Dabei sind sie gar nicht mal zum Ehebruch verführt worden, sondern boten sich selbst an. Echte Hurerei. Und das ist schon das Bild, das in den ersten drei Kapiteln vermittelt wurde. Hosea, der treue Ehemann, Gomer, die untreue Frau. Und Israel sieht in diesem falschen Lohn, den sie bekommen, ihr Auskommen, über das man sich freuen kann. Doch der Lohn wird sie nicht nähren, egal ob er in Münzen oder Naturalien ausgezahlt wird. Ja, schlimmer noch, sie müssen das Land verlassen. Sie vergaßen, was in 3. Mose geschrieben steht. Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. So spricht Gott in 3. Mose 25, 23. Gott allein gehört das Land. Somit sind Menschen zwar Besitzer, aber nicht Eigentümer vom Land. Wie ein Mieter eine Wohnung besitzt, wenn er seine Miete bezahlt, sie ihm aber eben nicht gehört. Und weil Gott das Land gehört, kann er es dem Volk Israel und auch allen anderen Völkern wieder wegnehmen. Das sollten wir nie vergessen. Ephraim muss nach Ägypten zurück, 5. Mose 28, 68, und auch nach Assyrien verschleppt werden. Das Recht, im verheißenen Land zu wohnen, wurde Israel unter Bedingungen zugesprochen, dass es seinem Gott treu bleibt. Das war eine altbekannte Tatsache, die der Herr seinem Diener Mose in den Segens- und Fluchworten von 3. Mose und 5. Mose schon klar gemacht hat. Das war nichts Neues. Das war noch bevor sie das Land in Besitz nahmen. Und dass hier ausgerechnet Ägypten als Fluchtort erwähnt wird, ist auch symbolisch zu sehen. Ägypten ist ein Symbol für die Sklaverei Israels. Aus dieser Sklaverei wurde Israel befreit. Und dort mussten sie wieder zurückgehen. Aber nicht einfach so, sondern wegen ihrer Untreue. Das haben wir schon in Hosea 8, 13 festgestellt. Aber letztendlich war es der König von Assyrien, der später Macht über Israel ausübte. Ägypten und Assyrien waren zu der Zeit Hoseas die Länder, auf die Israel, das Nordreich, ihr Vertrauen setzte, anstatt auf Gott, dem Herrn, der ihnen Brot zu essen geben wollte, sie in ein Land gesetzt hat, wo Milch und Honig fließen, der sie aus der Sklaverei befreit hat. Dieser dritte Vers zeigt aber auch, dass das Nordreich sich an die Speisegesetze gehalten hatte. Denn sonst wäre es ja keine Strafe, in Assyrien unreine Speise zu essen. Wurde Daniel und seinen Freunden in Babel die Möglichkeit noch gewährt, sich eben nicht an den Speisen des Königs Nebukadnezars zu verunreinigen, mussten die Ephraimiten dies über sich ergehen lassen. Selbst im Tod werden sie nicht rein, denn die Gräber in Memphis sollten sie überschütten. Hosea muss wohl als großer Spielverderber angesehen worden sein. Er forderte sie auf, sich nicht mehr zu freuen. Sie freuen sich wie die Völker und darin liegt die Hurerei Israels. Durch ihren Bund mit Gott sind sie eine eheliche Beziehung eingegangen mit dem Herrn. Jede andere Verbindung muss aufgegeben werden. Bei solchen Festen gibt es neben der geistlichen Hurerei, die das Volk betreibt, oft auch eine buchstäbliche. Hosea will sie aus ihrem Rausch, dieser leichtsinnigen Freude herausreißen, aufwecken. Denn es gibt überhaupt keinen Grund zu feiern. Die Tage der Heimsuchung sind gekommen, die Tage der Vergeltung sind da. Die Mehrzahl der Tage betont, dass es hier eine Strenge des Gerichts gibt, wie vorher nicht gewesen. Die Bewährung, die Israel hatte, ist abgelaufen. Denn sie zeigen keine Reue, sie zeigen keine Umkehr. Und das wird in ihren falschen Handlungen offenbar. Sie schelten Hosea, der die Tage der Heimsuchung und die Tage der Verheißung als gekommen ansieht. Hosea will damit sagen, was vor der Tür steht. Die Strafe wird angetreten, Polizei steht vor dem Tor. Du kannst nirgendwo mehr hin. Es besteht auch keinen Zweifel, dass Israel diese Heimsuchung und diese Vergeltung hautnah erleben wird. Das wird nicht erst in Generationen sein. Und es war ja auch so. Und was macht das Volk? Es erklärt den Propheten zu einem Narren und erklärt den Mann des Geistes als verrückt. So reagiert das Volk auf den Propheten, der sie deutlich auf Sünden hinweist. Mit solchen Worten wollte Israel den wahren Propheten nicht nur verhöhnen, denn auf diese Weise wurde auch Jesus beschimpft. Von ihm sagten sie auch, er ist von Sinnen und er hat einen Dämon und ist von Sinn. Weshalb hört ihr auf ihn? Johannes 10, 20. Paulus wurde ebenso verspottet. Du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Apostelgeschichte 26, 24. In der Tat kann jeder Nachfolger des Herrn Jesus zu dem zustimmen, was Paulus von sich gibt und seine Mitarbeitern sagt. Wir sind Narren um des Christus willen. Ja, wir werden auch oftmals als verrückt bezeichnet, weil wir eben so fundamentalistisch sind und an die Bibel glauben. Aber indem man Hosea närrisch nennt und die Propheten, sagt man, dass der Prophet jemand ist, dem man keine Aufmerksamkeit schenken muss. Denn wenn jemand harte Worte spricht, die das Gewissen berühren, ist es am besten, ihn verrückt zu nennen, als jemand, der nicht klar bei Verstand ist. Dann hat man eine gute Ausrede, ihm nicht zuhören zu müssen. Wer hört schon einem Verrückten zu? Hosea nimmt diese Worte der Spötter sogar auf. Ja, er ist wahnsinnig, aber die Ursache dafür liegt in dem ungeheuren Ausmaß der Ungerechtigkeit des Volkes Israels. Bei dem Anblick von so viel Ungerechtigkeit, da kann man doch nicht ungerührt bleiben, oder? Umso mehr, wenn man sieht, welch schweres Gericht Gott über sie hinwegbringen wird. Es spricht von echter Liebe zum Volk, sie darauf hinzuweisen und auch in ihrer Ablehnung weiterzumachen. Das Nordreich ist dem Propheten Hosea nicht egal geworden. Er will sie nicht beschimpfen, er will sie retten. In Vers 8 haben wir dann einen fast unübersetzbaren Vers, so die Ausleger, ich kann den sowieso nicht übersetzen, der spricht von Ephraim, die sich Wächter eingesetzt hatten. Unter Ahab, dem Sohn und Nachfolger Omris, des Königs von Israel, gab es schon solche Wächter. 400 Propheten, die nicht von Gott, dem Herrn, eingesetzt waren, die sogar von einem Lügengeist befallen waren, sagten Ahab den Sieg gegen Syrien voraus. Nur Micha, ein echter Prophet, widersprach. Und er behielt Recht. Können wir nachlesen in 2. Chronik 18. Hosea ist mit Gott verbunden, wie Mose, Samuel und alle echten Propheten. Aber doch haben sie Vogelfallen auf all den Wegen aufgestellt. Und dieses beschreibt, wie es den meisten Propheten ergangen ist. Man lauerte auf ihre Worte und ihren Lebenswandel, um sie letztendlich mundtot zu machen. Selbst im Haus Gottes, seien es hier im Falle die Höhen im Nordreich oder der Tempel in Jerusalem, sind sie nicht vor Anfeindungen sicher. Israels Verdorbenheit wird sogar mit einem der dunkelsten Kapitel der Geschichte des Volkes beschrieben, von dem wir in Richter 19, Kapitel 19 lesen können. In der Stadt Gibea, im Gebiet Benjamin, wurde das Gastrecht auf Äußerste missachtet, wie zu Zeiten Lots in der Stadt Sodom, kurz vor deren Vernichtung. Und dann, um Vergeltung zu üben, wollten die anderen Stämme die Herausgabe der Gibeoniter. Da die Benjaminiter, in dem das der Ort liegt, sich aber auf die Seite der Gibeoniter schlugen, kam es zu einem Bruderkrieg, bei dem über 60.000 Mann ihr Leben ließen. Die Sünden Israels, sie werden gestraft. Wir alle sind aber Sünder. Selbst in der Gemeinde Christi können schlimmste Sünden geschehen. Das dürfen wir nicht wegdiskutieren. Denn wenn wir so etwas tun, wenn die Sünde nicht gerichtet wird, ja, sie klein geredet wird oder sogar ignoriert wird, dann sind das Anzeichen von fehlender Bereitschaft zur Buße. Der Konik schreibt, Sünde stirbt nie einen natürlichen Tod, sondern muss vollständig gerichtet werden. Wenn die Sünde zugelassen wird, sei es im Leben einer Person oder einer örtlichen Gemeinde, wird sie weiter ihr Werk tun, bis sie gerichtet wird. Dieses Gericht muss von der Person selbst oder von der Gemeinde gefällt werden. Andernfalls wird Gott es tun. Gott hat das Nordreich gerichtet. Er hat viel Geduld bewiesen, aber sie wollten nicht zu ihm umkehren. Die Bestrafung ist somit folgerichtig, denn schon vor Einzug in das gelobte Land hat er Israel die Warnung bei Untreue gegeben. Mose hat es aufgeschrieben, Mose hat es ihnen vorgesungen. Ab Vers 10 spricht nun Gott selbst. Und er drückt sein Wohlgefallen zu Anfang an Israel aus. Wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel. Wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum erblickte ich eure Väter. Das ist doch positiv. Vor allen Dingen ist es aber auch unerwartet, verblüffend, unbegreiflich. Aber so ist Erwählung. Trauben in der Wüste und frühreife Feigen, das waren köstliche Früchte für den, der sie findet. Und dieses Bild deutet das besondere Ansehen an, welches das Volk Israel bei seiner Errettung aus Ägypten bei Gott gefunden hatte. Und genau wie Trauben in der Wüste gar nicht gedeihen können, wäre auch Israel ohne Gott in der Wüste völlig schutzlos gewesen. Sie hätten dort nicht überleben können. Denn von wem haben sie Essen bekommen, das Manna? Wer hat ihnen Wasser aus dem Berg gegeben? Das waren nicht ein paar Leute, die dort versorgt werden mussten. Das waren Millionen. Und wenn wir im biblischen Kontext an Trauben denken, dann fällt uns bestimmt, zumindest dem einen oder anderen, das Bild vom Weinstock und den Reben ein, von dem wir in Johannes 15 lesen. Auch hier ist es ein Bild dafür, dass wir vollkommen vom Herrn und seiner Kraft abhängig sind. Ohne mich könnt ihr nichts tun. So endet dieses Gleichnis, dieser Vergleich. Frühfeigen sind ein Indikator für reiche Frucht, denn diese unreifen Feigen sind noch vor den Blättern am Baum. Das sind nicht nur Blüten, man kann sie pflücken. Und das bedeutet, dass an dem Feigenbaum, den der Herr Jesus verfluchte, auch Frucht sein sollte, weil bereits Blätter vorhanden waren. Und aber die gewöhnliche Zeit der Feigen noch nicht gekommen war. Aber das Unerhörte geschah. Statt sich dem Herrn zu weiden, gab Israel sich dem Baal hin. Dem, der keinen Schutz bieten kann. Und der hier mit Schande bezeichnet wird. Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Das steht nicht irgendwo in den Propheten. Das steht in 4. Mose 25. Sie waren noch gar nicht recht im Land und sündigten. Sie sündigten auch schon vorher. Baal war ihr Liebling und sie weihten sich ihm, spricht der Herr. Und jetzt wurden sie ihm gleich. Sie wurden zum Greuel. Einen stärkeren Ausdruck für Abscheu für ein Volk, das sich eigentlich für Jahwes auserwähltes Volk hielt, kann es nicht geben. Mit diesem Wort Greuel bezeichneten die Israeliten die verschiedenen Götzen der Kanaaniter und der umliegenden Völker. Und alles, was Gott ein Greuel ist, bleibt Gott auch ein Greuel. Es ist völlig abstoßend. Ja, man wird dem Gegenstand der Bewunderung immer ähnlicher. So wird man sich mehr und mehr damit identifizieren und das wird in dem Maß zunehmen, je mehr man mit diesem Gegenstand seiner Liebe umgeht, sich ihm hingibt. Und das tat Israel. Wenn Dinge auf diese Weise mehr Aufmerksamkeit und Liebe erhalten als Gott, dann werden wir für ihn ein Greuel. Gott kann nicht zulassen, dass wir die Ehre, die ihm zusteht, anderen geben. Nach dem Hunger in Hosea 2 und der Wegführung in die Gefangenschaft Hosea 3, also 9,3, folgt nun die Unfruchtbarkeit als Gericht Gottes. Das ist eine Strafe, die vorher noch nie angedroht wurde. Ephraim bedeutet doppelte Fruchtbarkeit. Aber ihre Herrlichkeit, die Kraft, viele Kinder zu haben, wird nicht da sein. Das Volk wird nicht zunehmen, sondern abnehmen. Ja, es werden sogar keine Kinder mehr geboren werden. Auch die frühen Phasen, Empfängnis, Schwangerschaft, werden der Vergangenheit angehören. Im Gegensatz zu den heutigen gesellschaftlichen Ansichten, war es damals ein großer Mangel und im Allgemeinen sogar eine Schande, keine Kinder zu haben. Darum war Hannah so traurig und betete, dass sie doch einen Sohn bekäme, ein Kind bekomme. Und Samuel wurde geboren. Selbst an den Kindern, die bereits geboren wurden, werden sie sich nicht lange erfreuen. Gott selbst wird dafür sorgen, dass sie sterben werden, vielleicht an einer Krankheit. Die Generation der Menschen, an die Hosea sich wendet, wird völlig ausgerottet werden. Das hört sich in unseren Ohren schlimm an. Es wird keine Nachfolge geben. Die Art und Weise, wie Gott dieses Gericht vollziehen wird, ist einfach und sie ist schmerzhaft. Er wird sich von ihnen abwenden. Wenn Gott sich von jemandem abwendet, sich vor ihm verbirgt, dann ist das in der Tat ein Wehe. Getrennt von Gott ist kein Leben möglich. Alles, was jemand ohne Gott zustande bringt, das wird zugrunde gehen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nochmals folgt in Vers 9,13 wie 9,11 ein Aufruf an Ephraim, ohne direkte Fortsetzung. Und hier, in diesem Vers 9,13, da trifft man auf ein Wort, an dem auch sich wieder die Übersetzer und Kommentatoren die Zähne ausgebissen haben, so schreibt es ein Ausleger. Es heißt Zohar. Selbst in der Dabwa, also der Wort-für-Wort-Übersetzung, wird nur diese drei Buchstaben angegeben und kein eigenes Wort für gefunden, obwohl sie eigentlich diesen Anspruch haben. Dieses Wort wird allgemein mit Wildtiere, Palme oder Tyros, der Stadt Tyros, gleichgesetzt. Vielleicht war die Pflanze Tyros auch eine Palme. Aber man kann auch ein Infinitiv des Vers Zohar verwenden und das bedeutet einengen, anfeinden oder sogar streiten. Hosea verwendet es als Substantiv, aber betrachtet es als weiblich und schreibt vom Zohar, oh, das kann ich jetzt nicht lesen, von einem eingepflanzten Streit. Und das ist eine Ausdrucksweise, die zwar ungewöhnlich ist, aber durchaus als poetischer Ausdruck gewertet werden kann. Sie kann nämlich auf den Bruderstreit bezogen werden, für den der buchstäblich auf der Weide eingepflanzt war. Ephraim war auf der Weide eingepflanzt. Und man wird sich an Josef erinnern, der ja der Vorfahre von Ephraim war. Ephraim war der Zweitgeborene, aber bekam durch Jakob sozusagen den Erstgeburtssegen. Und Josef wurde von seinen Brüdern angefeindet. Sie lagen ständig im Clinch. Ja, das führte sogar so weit, dass er nach Ägypten weggeführt wurde in die Sklaverei. Und mit dieser Aussage wird Hosea wohl aber auch zugleich auf diesen Bruderstreit hin und den Bruderstreit im syrisch-ephraimitischen Krieg anspielen. Denn das Nordreich, Ephraim, verbündete sich gegen Juda, 734 vor Christus. Und die Weide ist dann eben auch poetisch das Land Israel. Eine Weide ist gute, fruchtbare Wiese. Da finden Kühe, Rinder, also Schafe auch, alles, was sie zum Leben brauchen, selbst Wasser. Und sobald Jahwe, der Herr, diesen Bruderstreit sah, brachte er dann Ephraim zum Mörder seiner Kinder. Sie mussten in den Krieg ziehen, die Söhne, und wurden dort getötet. Aber man kann sich auch die Umstände selbst schaffen, dass man seine Kinder zum Würger bringt. Durch die Werke, wodurch unsere Kinder kein Verlangen haben, mit Gott zu leben. Wenn wir uns Christen nennen, aber leben wie in der Welt, ungerecht sind, gar nicht drauf schauen auf Gottes Willen und seinem Umgang mit uns, wie sollen die Kinder dann mit Gott leben wollen? Hosea bittet Gott, sein Volk zu richten. Damit stellt er sich eindeutig auf die Seite Gottes gegen diese Untreue des Volkes. Er betet ähnlich wie Elia um Dürre. Das mag wiederum hart erscheinen, aber nur so kann das Volk erreicht werden und dann hoffentlich noch zur Umkehr kommen. Aber Hosea überlässt die Strafen dem Herrn. Der Vorschlag, den er macht, ist der schlimmste, den man sich vorstellen kann. Er kennt kein schlimmeres Gericht als den Tod durch Fehlgeburt und mangelnde Ernährung durch die Mutter. Hoseas Gebetswunsch war eigentlich ein Fluchwort. Er wünschte dem Volk das Gegenteil von dem, was Jakob beim Segen auf seinem Lieblingssohn Josef zusprach. 1. Mose 49. Von dem Gott deines Vaters, er wird dir beistehen von dem Allmächtigen. Er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegen, mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes. Aber Gott kann keine Sünde in seinem Haus dulden und Israel war ebenso sein Haus. Gott kann nichts mehr zu ihren Gunsten sagen und deshalb kann er sie auch nicht mehr lieben. Gott kann einen Angriff auf seine Autorität nicht mit Gleichgültigkeit oder Allversöhnung begegnen. Das wäre keine Liebe. Das wäre keine Gerechtigkeit. Das wäre nicht mal Gnade. Denn wenn ich Gott nicht anfange, in dieser Welt zu lieben, wie will ich ihn in der nächsten Welt, in der ewigen Welt lieben? Hier, in dieser Welt, ist die Möglichkeit zur Entscheidung für oder gegen Gott. Gegen Gott sind wir sowieso schon durch unsere Geburt. Aber hier können wir uns für Gott entscheiden. Wenn wir es hier nicht tun, in dem nächsten Leben wird das nichts. Und deswegen sollten wir auch nicht denken, vor allen Dingen in unserer Zeit, wo so leicht von der Liebe Gottes gesprochen wird, jemand kann behaupten, er nimmt uns unsere Sünden an. Uns mit unseren Sünden an, weil er weiß, wie wir es meinen. Ja, er weiß, wie wir es meinen. Aber es ist ein großer Fehler, so zu denken, dass Gott uns in den Sünden belässt. Das ist nicht nur ein Fehler, das ist Irreführung der Zuhörer. Ephraim wird mit einer kranken Pflanze verglichen. Er wird dem verfluchten Feigenbaum ähnlich sein, von dem ich eben schon gesprochen habe. Das ist ein Wunder, in dem Jesus den Feigenbaum ja verflucht hat, so dass er von der Wurzel her verdorrte. Ist euch bewusst, dass das einzige Wunder des Gerichts Jesu ist, dass wirklich etwas zugrunde ging? Normalerweise heilte er, brachte Sünder dazu, sich zu Gott zu wenden, also Buße zu tun. Eine echte Heilung übrigens. Die Bedeutung dieses Wunders ist, dass es von dem Volk, das in seiner eigenen Gerechtigkeit lebt, niemals eine Frucht für Gott geben kann. Der Baum, den Jesus verfluchte, stellte das Pharisäertum dar, die auch dachten, sie sind so gerecht, dass Gott gar nicht anders kann, als sie anzunehmen und dass alle so sein müssten wie sie. Aber so ein Stolz ist nie zu Gottes Herrlichkeit. Und wird von ihm auch nicht angesehen. Ephraim hat diese Rebellion an seine Kinder weitergegeben. Und deswegen konnte Gott gar nicht anders, als auch die Kinder richten. Ich töte die Lieblinge. Es soll sie aufrütteln, dieses Wort. Sie sollen Gottes Heiligkeit ernst nehmen, dass dieses vielleicht doch noch im letzten Moment abgewendet wird, dieses Gericht. Hosea spricht übrigens hier von meinem Gott. Damit zeigt er an, dass er mit Gott einig ist, auch im Umgang mit seinem Volk. Er weist auch darauf hin, dass Gott nicht mehr der Gott Israels sein wird, wenn das Volk weggeführt worden ist. Der Grund für die Wegführung und Zerstreuung des Volkes ist deutlich, nämlich, dass sie nicht auf Gott gehört haben. Auch der erste König Israels, Saul, wurde verworfen, weil er nicht auf Gott hörte. Und das zeigt deutlich, wie wichtig es für Gott ist, wie wir mit ihm und seinem Wort umgehen und ob wir uns daran halten. Wer Gott verliert, verliert auch wie Israel die irdischen und im neuen Bund die ewige Heimat. Ich rede hier nicht von Geretteten, sondern von welchen, die vor der Tür stehen, an denen Gott arbeitet. Selten wird so entsetzlich vom Zorn Gottes geredet wie hier in diesen Versen. Und die Ursache des Zornes liegt in der Undankbarkeit seines Volkes, das seine Erwählung in Vers 10 nicht annimmt. Sie sind Kennzeichen der Undankbarkeit. Der Versuch, sein Leben abseits von Gott durch Fruchtbarkeitskulte zu sichern, wie in Vers 10 beim Baal Peor. Der Versuch, die Existenz durch politische Aktivitäten und Irrglauben an Gott vorbei zu erhalten, wie in Gilgal, Vers 15. Und damit beweist man fehlende Bereitschaft, auf Gott zu hören, Vers 17. Auch wenn das Volk des Nordreiches unter den Heidenvölkern umherirren müssen, so sind sie doch nicht alle verloren. Das beste Beispiel ist Hosea. Er ist gerettet. Für den Einzelnen besteht immer Hoffnung, der Gnade, bei echter Umkehr, bei echter Buße, selbst wenn man eine Zeit lang mit dem Strom geschwommen ist. Aber das Volk Israel hat Wind gesät und einen Orkan geerntet. Fruchtbarkeit, Herrschaft und Segen. Sogar der Beistand durch die Propheten waren für das Nordreich Israel verloren. Für immer. Wir lesen nicht, dass sie zurückkehrten wie das Südreich. Aber im Südreich, da hat der Herr sich einen Spross bewahrt, wie es in Jeremia heißt. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Und dieser Spross ist niemand anderes als unser Herr Jesus. Er baut seine Gemeinde, zu der auch wir gehören dürfen. Und wir sollen zum Segen sein, Frucht bringen, sollen sogar eines Tages herrschen. Doch stehen wir als Ortsgemeinde auch in der Pflicht, Gott zu ehren und seine Lehre zu halten und zu vermitteln, ein Vorbild in dieser Welt zu sein, wie Israels hätte sein sollen. Und lasst uns darum nicht geringschätzen oder gar vernachlässigen die Gebote Gottes, seine Handlungsweise, wie er mit uns handelt. Achte auf das Wort, auf sein Wort und handle danach. Amen. Wir sind nun zum Schluss des Gottesdienstes gekommen. Wir wollen noch zusammen aufstehen und gemeinsam beten. Großallmächtiger Gott, wir danken dir für die große Geduld, die du auch mit uns hast. Du hast sie am Volk Israel schon gezeigt und du hast sie auch mit uns. Und wir danken dir, dass wir unter deinem Schutz stehen dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und du hast es dir nicht einfach gemacht. Auch daran haben wir heute besonders gedacht, durch das Mahl des Herrn. Hilf uns aber auch, dass wir Sünden in unserer Mitte erkennen, dass wir bußfertig sind und somit auch deinen Auftrag erfüllen können, dass wir fruchtbar sind, dass wir uns mehren, dass wir vor allen Dingen in deiner Gnade, in deiner Liebe wachsen und dass wir so zum Segen auch für andere werden, so wie es Israel sein sollte. Du hast Israel nicht beiseite geschubst, du hast sie nicht vergessen. Sie sind immer noch dein Volk, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und du wirst sie eines Tages erretten, auch als Volk. Wir haben eine solche Verheißung nicht, aber hilf, dass wir als Ortsgemeinde und jeder Einzelne in dieser Gemeinde deinen Willen tut, aus Liebe zu dir und zum Segen für die Menschen, damit du verherrlicht wirst und dass noch viele Menschen zu dir kommen können. Amen.